Das ist nicht so schlimm, Bruder Müller. Ich habe noch eine Frage an dich.
Ja, die kannst du haben.
Und zwar benötige ich eine Antwort. Vermehrt wird immer der Name Gottes in Misskredit gesetzt. Ich merke immer wieder, dass man den Namen Yahweh für Christus, den Messias, benutzt, für Joshua.
Das ist verkehrt.
Ne? Also, man nimmt auch gerne Verse raus, wo es dann heißt, ja, hier steht doch, ne, auf den Sohn bezieht sich das, von dem Sohn wird gesagt in Hebräer 1,8. Ne? Und dann steht natürlich dann im Hebräischen, in der jüdischen bzw. betelethischen Bibel eindeutig Yahweh. Ne? Ja, siehst du? Und dann ist es Yahweh, heißt es dann immer.
Das ist Yahweh und Yahweh ist Gott, Gott der Vater, Gott der allumfassende Gott.
Nein, Sie sagen dann, Moment, da steht doch, von dem Sohn wird da gesprochen, also ist der Yahweh.
Ja, das ist ja ein Quatsch, also wenn du es genau betrachtest und auf den Grundtext zurückkehrst, merkst du schon, wo das Problem ist, natürlich im Neuen Testament. Im Neuen Testament hast du das Problem, dass du praktisch jetzt nur die Übersetzung hast, direkt aus dem Griechischen und natürlich aus dem Aramäischen, Matthäus Evangelium, Aramäisch, Hebräisch, da kriegst du es doch eher raus. Aber im anderen Falle steht meistens eben Kyros, Herr oder Theos, also Gott.
Genau, aber die sagen, die konkordante Bibel.
Aus dem Zusammenhang des Textes, und vielleicht hast du noch Informationen aus dem Alten Testament, wer da jetzt präzise gemeint ist.
Die Sache ist die, in der konkordanten Bibel, also hier, was Kyros, was der Herr heißt, bei die haben dann raffinierterweise bei dem Herrn Jesus Christus, haben sie bei Herr eine Eins gesetzt und sagen, in Griechisch heißt das Kyros, das heißt Herr und so weiter und so fort. Und im Alten Testament heißt das Yahweh. Oh, sagen die Menschen dann, ja, dann heißt er ja Yahweh.
Ja, nee, das ist ja verkehrt. Die konkordante Übersetzung ist auch nicht ganz 33, gell? Also man misst auf den eigentlichen Grund, den entweder auf die Septuaginta ist natürlich auch im Alten Testament nur die Übersetzung vom Althebräischen, Alten Testamentlichen Text und das Althebräische, naja, das hatte ja nun keine Vokale, nur Konsonanten waren nun schwer lesbar und das ist also auch heute noch eine komplizierte Geschichte, aber die versuchten zumindest in der griechischen Übersetzung die sogenannte Septuaginta, das so den Unterschied zu machen, dass du noch wissen kannst, wo das ursprüngliche Wort Yahweh gestanden hat und nicht dieses andere da.
Also ich sag mal, bis jetzt ist es ja nach meinem Verständnis immer noch so, dass Yahweh, also beziehungsweise der Vater, Gott Vater, heißt eindeutig Yahweh und der Name übersetzt in deutschen Yahweh heißt er, der schon immer da war, der Sein. Und der eben.
Richtig, und also im Alten Testament ist in der alten, auch in der 84er Luther-Übersetzung immer Herr groß geschrieben. Und wo Herr groß geschrieben hat, nicht in alten Übersetzungen, aber in der 1984 und auch davor in Luther-Übersetzungen hast du immer dann Herr groß geschrieben, wo Yahweh gestanden hat.
Ja, das ist ja auch in der 1545.
Das heißt ja Elohim, also das wird auch als Gott übersetzt, aber da werden auch die heidnischen Götter unter einbezogen mit. Also das heißt nur allmächtig, also nicht allmächtiger, sondern mächtiger oder gewaltiger. Und da hast du auch im Alten Testament die Bezeichnung Elohim für heidnische Gottheiten.
Ja.
Aber was du jetzt sagst, Gott, der Herr, das ist eigentlich der Gottvater, den wir akzeptieren.
Ja, und der Name Joshua, den wollen sie nicht hören. Die wollen nicht Joshua, den Messias sagen, die wollen eher Yahweh sagen dazu.
Das ist ja ein Quatsch. Joshua, daher kommt ja dann eigentlich Jesus. Das ist der Unterschied zwischen Yahweh und Joshua.
Ja, Joshua.
Das ist überhaupt kein Zusammenhang.
Ja, Joshua heißt hier übersetzt Yahweh rettet. Einerseits hat sie.
Ja, er ist bei uns, aber das ist damit nicht gesagt, dass er, mit der den Namen hat, Gott gleich ist.
Ja, das ist richtig.
Das ist es nicht. Also, Yahweh, das ist einwandfrei geklärt und da hast du dann die Luther-Übersetzung noch, wo Herr steht groß, ist Yahweh, da ist der Gott gemeint, den wir als Gott Vater verstehen. Und dieses alte Elohim und so, da ist dann Herr klein geschrieben, das ist, wie gesagt, eine mächtige Person. Der Mose wird ja auch mit Elohim angesprochen, gegenüber seinem Bruder Aaron, weil der Mose ja sagte, also mir fällt das Reden schwer, und da sagt dann Gott, naja gut, dann nimmst du Aaron, der soll dann reden, aber du bist sein Gott, steht da, Elohim, aber nicht Yahweh.
Ja.
Du bist der Mächtige, soll das heißen. Und du hast ja über die heidnischen Gottheiten da, wo die Kananäer sich beschäftigen, hast ja auch die Texte da drinnen. Und der Jesaja, der und Jeremia, die sich auseinandersetzen. Also, da sind die Elohim, da kannst du viel drunter verstehen. Meistens ist das in der Mehrheit gebraucht. Elohim ist eigentlich die Mehrheit, die Götter, die falschen Gottheiten und so weiter. Oder die Großen und die Mächtigen. Und da gibt es alle Elohim, das ist der Einzelne, aber der kommt seltener vor.
Ja, meistens benutzt man den auch bei Yahweh Elohim.
Ja, ganz genau, aber wie gesagt, der Unterschied wird im Alten Testament sehr deutlich gemacht. Das Unglück ist halt, im Neuen Testament gibt es halt da das Problem, dass du im Griechischen diesen Unterschied nicht hast. Da hast du nur, du musst aus dem Zusammenhang das herausfinden, hast du nur entweder Theos, das ist Gott, göttlich, Hotheos, mit einem Adjektiv davor, mit einem Verb davor, das ist der Gott, der allmächtige Gott. Wenn das nicht da steht, ist es heißt es göttlich. Hast ja den Text im Johannes Kapitel 1, Vers 1. Da legen sie mal, Gott war das Wort und das Wort war Gott und lauter so Gott. Das Wort war göttlich. Das Wort war nicht Gott, sondern das Wort war göttlich. Jesus ist ja auch der Sohn Gottes. Er ist ja göttlich, aber er ist nicht der Gott. Da ist der Unterschied und den machen die meisten nicht. Genauso wie wir halt immer Wert drauflegen auf die Äußerung von dem Thomas, der dann sagt, mein Herr und mein Gott, die meisten nicht-adventistischen Ausleger sind der Meinung, dass der Thomas Jesus mit meinem Herr, mit meinem Herr anspricht und unter mein Gott versteht er den Vater im Himmel. Aber unsere Leute meinen, der Thomas hätte mit mein Herr und mein Gott nur Jesus gemeint.
Ja, und das sind ja nicht nur unsere Leute, sondern eigentlich fast alle Prediger.
Ja, aber das ist verkehrt. Das ist verkehrt. Und an eigentlich keiner Stelle wird Jesus als der eigentliche Gott oder identifiziert mit Gott dargestellt. An keiner Stelle. Eli, Elila, Asabtabi, also das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist doch ein Quatsch, wenn Jesus selbst Gott ist, nur zu rufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da hast du ja viele Texte in dieser Art. Da gehen diese Leute einfach drüber weg.
Ja.
Und da hast die biblischen Texte, auch das Bekenntnis, das damals der Petrus doch ablegt, weil Jesus ihn fragt, hör mal, was meint ihr denn, wer ich sei? Da sagt er, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und da sagt noch Jesus dazu, das hast du nicht aus deiner Kenntnis, sondern das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Also das sind doch Texte, da gibt es überhaupt nichts zu kritisieren drüber und trotzdem lesen die alles falsch.
Ja, es ist eine komplizierte Sache auch, ne?
Ja, das machen jetzt viele kompliziert. Und das Teuflische ist natürlich, dass die sich alle berufen auf dieses Dogma. Und ein Dogma ist ja, ein Dogma, Dogma heißt Vermutung. Dogma heißt, ist ein griechisches Wort, Dogma, das heißt auf Deutsch Vermutung. Ich vermute oder ich nehme an. Ein Dogma ist bei der katholischen Kirche ein Lehrsatz. Im übertragenen Sinne ist das eine Überzeugung, die nicht durch einen Beweis, sondern durch eine autoritative Erklärung gesichert ist. Das heißt, durch eine Autorität des Kaisers, des Papstes oder auch des einer Synode oder damals ja in Konstantinopel und in Nizea, da diese Zusammenkünfte. Also das ist eigentlich ein Dogma. Das Dogma der Himmelfahrt, leiblichen Himmelfahrt der Maria aus dem Jahre 1950. Geschichte, die ist erlogen, da gibt es keinen Beweis, keinen schriftlichen Beweis. Die Infallibilitätserklärung 1870 ist ein Dogma. Der Papst ist unfehlbar. Das ist kein biblischer Beweis. Und genauso ist auch dieses Dogma von Nicea und Konstantinopel ist kein biblischer Beleg, sondern das ist eine autoritative Entscheidung gewesen des Papstes oder des Konzils und deswegen ist das verbindlich, ist aber nicht vom biblischen Text untermauert. Und deswegen verstehe ich nicht, dass unsere Brüder jetzt sich diesem hingeben und einen unbeweisbaren Beschluss jetzt voll akzeptieren.
Wie soll man sagen? Sie werden bezahlt, bekommen ihr Geld und sie machen vielleicht auch dafür auch eine ganze Menge mit.
Ja, ja, aber das ist alles durcheinander. Nur, es wird gezeigt, dass der Teufel in der letzten Zeit halt viele, viele Menschen verwirren wird. Und ich sage ganz offen, ich erkenne kein katholisches Dogma an, sondern ich erkenne nur das an, was im biblischen Text steht. Und im biblischen Text steht das nicht drinnen. Wir haben es ja extra noch, wo es in Matthäus Kapitel 28, Vers 19 heißt, nach diesen beiden Konzilien wurde das ja erst hinzugefügt im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Steht von Matthäus im Grundtext gar nicht drin. Und das ist der Text, auf den sich die meisten berufen und sagen, erster Jesus hat doch gesagt, im Namen des Vaters, Sohnes, Heiliger Geist, das Ding ist Geist, Heiliger Geist, auch Gott. Das steht im Text nicht drinnen, sondern ist hinzugefügt worden nach diesen beiden Konzilien.
Ja, man kann es auch bei Eusebius nachprüfen.
Ja, siehst du. Und das sind die Dinge, die die meisten Leute nicht kennen. Die schwätzen halt das nach, was im Allgemeinen dann ihnen erklärt wird. Und unsere Aufgabe als Adventgläubige ist, die dreifache Engelsbotschaft dem Menschen nahezubringen. Das ist unsere Aufgabe, zu sagen, betet den an, der gemacht hat, Himmel und Erde. Und er äußert sich da noch viel. Und du wirst nicht errettet, weil du in enger Verbundenheit mit Gott lebst und die Verbindung hast mit seinem Wort und anerkennst, dass Jesus Christus sich für uns geopfert hat und dass er bald wiederkommen wird. Das ist unsere Botschaft. Aber wer verkündigt dich denn heute noch?